da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit einem ganz besonderen Gast. Man muss sie gar nicht mehr vorstellen.
Na.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und designierte Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist heute bei mir. Ich freue mich sehr. Du bist in Brüssel.
Ich bin in Brüssel.
Und wir freuen uns schon auf einen tollen Europawahlkampf. Und da sprechen wir sicherlich gleich auch mit dir. Aber ich glaube, man kann in der aktuellen Lage nicht miteinander sprechen, wenn man nicht die Ereignisse, die wir alle sehen, in den Nachrichten jeden Tag auch ein bisschen einordnet. Wie schaust du auf die aktuelle Eskalation im Nahen Osten, auf die Angriffe der Hamas auf Israel? Was treibt dich da?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen. Und Brüssel hat auch nicht die Rollgitter runtergelassen, als ich mich der Stadt langsam näherte. Das macht Mut. Die Lage ist sehr ernst. Jetzt gehöre ich nicht zu den Politikerinnen, die den Leuten Angst machen wollen. Aber ich fände es auch verwerflich, das nicht einzuordnen. Yeah. Die Lage ist aus zwei Gründen ernst. Erstmal hat es direkt was mit der Ukraine zu tun. Es ist kein Zufall, dass der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stattfand, am 71. Geburtstag von Wladimir Putin. Das war wahrscheinlich das Geschenk an ihn, denn er kann sich jetzt sicher sein oder vermutet, dass die mediale Öffentlichkeit natürlich in den Nahen Osten guckt und er erstmal sich erholen kann in der Ukraine, weil es nicht so läuft, wie er annimmt. Aber erstmal die Bilder, die uns alle erreichen, sind natürlich traumatisch. Und ich glaube, dass wir alle in Europa einfach nicht damit gerechnet haben, dass sich so etwas entlädt, über Monate vorbereitet. Ich glaube auch, was in Israel ist, mit Sicherheit nicht anders geht. Jeder, der Israel kennt, ein kleines Land, so groß wie Hessen, unglaublich gesichert, starkes Militär, Grenzsicherung, immer wieder Angriffe, was auch Golda Meir in den 70ern schon sagte, wir sind immer im Krieg. Aber dieser perfide Angriff, wo über 1400 Menschen abgeschlachtet wurden, anders kann man das gar nicht bezeichnen, wo sofort gefragt wird, wie konnte das sein? Warum hat der Geheimdienst nichts gemerkt? Ich glaube, das ist heute gar nicht die Frage, die gestellt wird. Da bin ich sicher, dass Israel das intern klären wird, wie das passieren konnte, weil natürlich für Jüdinnen und Juden, die ja dorthin gegangen sind, in der Sicherheit dort in Ruhe leben zu können, ist das ein Schock, dass nicht mal das eigene Land, das, was gegründet wurde, offensichtlich sicher ist. Die Hamas haben erreicht erstmal, dass das Thema Palästina ganz hoch und überall aktuell ist. Und jetzt kommt etwas, was einfach besorgniserregend ist, durch das Triggern der Information in den sozialen Netzwerken. Und man muss auch ganz kritisch sagen, durch das Triggern der Fernseh- und Radiosender auch in Deutschland, ungefiltert Presseerklärungen der Hamas weiterzugeben, das ist ja keine deutsche Presseagentur, hat das natürlich auch Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken, auch unabhängig von der Presse, aber erreicht. Und wir sehen ja, wie gerade mobilisiert wird. Ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland geradezu paralysiert sind und sagen, was passiert da eigentlich gerade, auf der anderen Seite aber nicht in der Lage sind, zu reagieren. Also zu sagen, was, da ist eine Demo morgen, kommt, lasst uns mal eine Gegendemo auf die Beine bringen. Sondern dass das liberale Bürgertum, ich nenne es mal so, immer noch nicht fassen kann, was passiert. Und ich glaube, es ist für uns eine Lernkurve. Es ist eben, alle Gewissheiten sind nicht mehr da. Die Gewissheit, dass kein Krieg mehr in Europa ist. Die Gewissheit, dass im Nahen Osten, ja, es gibt Probleme, aber irgendwie lösen wir das schon, dass das jetzt vorbei ist. Und deswegen ist die Situation ernst, weil der berühmte Flächenbrand, wir sehen die Hisbollah im Libanon, wir sehen das Westjordanland, wir sehen, was in Syrien passiert, wo der Westen, allen voran auch die Vereinigten Staaten unter Obama, sich herausgehalten haben. Also all diese Länder, die um Israel herum sind, eine große Gefahr für Israel sind. Und selbst die, die ein Puffer sind wie Jordanien, ein großer Druck jetzt aus der Bevölkerung herauskommt, das nicht hinzunehmen. Und damit wird Israel vom Opfer zum Täter stilisiert. Ja. Moritz, und da müssen wir gegenhalten.
Absolut. Kann man sagen, wenn du die Lage so in der Welt schilderst, dass wir eine Linie haben, Ukraine, Israel, Taiwan, dass wir wirklich in dieser Auseinandersetzung sind, dass das stärker noch eskalieren wird?
Ja, ich glaube, dass dieses Band der Despoten, die letztendlich mit uns zwar Handel betrieben haben oder noch Handel betreiben, aber letztlich das Ziel ist, dieses Europa zu destabilisieren, die Freiheit, die wir, gerade du in deiner Generation, ja auch gar nicht anders kannten, dass das für die Despoten, das fängt mit China an, das geht über Nordkorea, das schwappt drüber nach Europa. Es gibt einige Länder, die man nennen könnte. Ja, das ist jetzt ein Kampf der Systeme und ich bin einfach besorgt deswegen, weil während die Gegner der Freiheit sehr gut vorbereitet sind, ja, und natürlich auch in ihrer Brutalität, weil sie eben keine Demokraten sind, natürlich härter, lauter, brutaler sind, dass wir, das fällt Demokraten immer schwerer, weil sie natürlich, deswegen sind wir Demokratien, nicht so reagiert, wie mancher das dort gut ertragen müsste, ja, oder erleben sollte, dass das ein Lernprozess ist. Ja, das ist ein Angriff auf die Freiheit, auf unsere Werte, auf all das, was nach dem Krieg aufgebaut worden ist. Und ich hoffe sehr, dass wir in der Lage sind, das abzuwehren, weil sonst werden die Gewissheiten, von denen ich sprach, auch für deine Generation und die der Kinder und Folgenden völlig anders aussehen wird. Der Spaß ist vorbei und auch ganz selbstkritisch, auch an meine Generation, an uns alle, die wir Politik machen. Wir haben nahen Mittleren Osten nicht mehr wirklich hingeschaut. In Katar wurde Fußball gespielt, obwohl wir wissen, dass Katar ein großer Unterstützer der Hamas ist. Jetzt sagen sie, es sei nicht so, es ist aber so. Also all die Dinge, von denen wir eigentlich Bescheid wussten, wurden auch in unsere Bequemlichkeit unter den Tisch gekehrt. Und da kann man auch den Iran dazu nehmen, ganz klar, besonders der Iran, denn ohne den Iran hätte die Hamas nicht angegriffen. Und auch da hätte gerade deutsche Außenpolitik deutlich lauter sein müssen, was den Iran betrifft. Wir hatten ja Anlass genug mit der Revolution vor einem, den Versuch der Revolution der Frauen, was entgegenzuwirken.
Du hast den Antisemitismus auch in der Gesellschaft angesprochen, eigentlich als Gift, das sich da so ein bisschen ja jetzt auch wieder ganz offen zeigt, wenn dann irgendwo in Berlin wieder Gebäude, Häuser mit David Sternen angemalt werden. Also es ist ja wirklich grausam und schrecklich. Und ich frage mich so ein bisschen auch, wo bleibt da das Aufstehen in der Mitte der Gesellschaft? Ich fand zum Beispiel am Sonntag direkt nach den schrecklichen Angriffen war zum Beispiel eine Demonstration in Düsseldorf, in deiner Heimatstadt, in unserer Heimatstadt. Ich war da, du warst, hattest ein Grußwort geschickt. Mhm. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung, aber es waren eigentlich viel zu wenig Leute.
Ja, und es waren, wenn ich das mit Respekt sagen darf, die üblichen Verdächtigen. Genau. Also die immer da sind, wenn es um Anstand und Aufstand geht und die sagen, so Sonntag fällt der Kaffee aus, wir gehen dorthin. Genau. Was aber so erzählte man es mir, ich konnte in der Tat nicht dabei sein, aber ich habe natürlich sofort gefragt, wer war da, und dann war es eben gerade die Verbände und Gruppen in Düsseldorf, die immer aktiv sind, und das meine ich eben, das ist beschämend. Also wir haben ja im Grunde zwei Auswüchse. Das eine ist das Entladen des Antisemitismus auf offener Straße, überwiegend von Menschen, die eingewandert sind, erste, zweite, dritte Generation, tiefen Judenhass in sich tragen, mit der Muttermilch aufgesogen, die Freiheit nutzen, die sie hier ja gesucht haben, sonst wären sie ja in ihrer Heimat geblieben, um offen ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Was sind die Bilder? Ich glaube, da ist die in der Gesellschaft ein sehr großer Konsens, dass wir das nicht ertragen dürfen, nicht müssen. Ja. Wir wissen auch durch unseren Justizminister Marco Buschmann, dass es strafrechtlich hochrelevant ist. Also da kann man was machen. Da ist natürlich auch der regierende Bürgermeister in Berlin, CDU, Klammer auf Klammer zu, gefordert, da auch das durchzusetzen. Ja. Das ist das eine. Ich glaube, da gibt es einen Konsens, dass das unerträglich ist. Aber was nicht subtil ist und mich noch mehr besorgt, ist dieser latente Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Der äußert sich, er äußert sich in diesen Formaten, aber er äußert sich eben auch, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber manchmal ganz subtil. Man ist am Wochenende zusammen mit Freunden, Bekannten, größerer Freundeskreis, wo dann mal so ein Knaller rauskommt. Ja, das ist ja jüdisches Geld, mit dem jetzt die Amerikaner ihre Flotte Richtung Libanon absetzen. Alles vorgekommen, dann fällt einem nichts mehr ein.
Oder dieser ganz offene Antisemitismus von Greta Thunberg mit Krake.
Genau.
Auch kleiner Stoffkrake im Hintergrund.
Ja, und so weiter. Unvorstellbar.
Unglaublich.
Ja. Macht sie es aus Überzeugung oder ist sie von einer anderen Welt? Oder wer sitzt eigentlich da neben ihr? Das ist dramatisch. Und ich habe deswegen davor größere Sorge, weil man muss auch immer einmal ein bisschen die Geschichte im Blick behalten. Wer hat eigentlich Adolf Hitler und seine Schergen groß gemacht? Und das war das Bürgerliche, das war der Adel, das war die Kirche, das waren die Großkonzerne. Was ich damit sagen will, wir sind ja als Freie Demokraten unverdächtig, gegen Unternehmen zu sein. Ja. Oder das ist ja, aber weil eben geschwiegen wurde und weil man sich vielleicht doch einen, ich sag's mal, keinen Nachteil davon erachtet hat. Ich sag's mal so, ich will gar nicht weitergehen, aber so, und natürlich Geschichte wiederholt sich in der Regel nicht en Detail, aber Geschichte kann sich wiederholen. Und dass wir die gleichen Mechanismen jetzt wieder haben, wo ist eigentlich mal die große Zeitungsanzeige von vielen Unternehmen? Also vielleicht habe ich es nicht gesehen, korrigiere mich.
Glaube ich, wenn ich das jetzt letzte, es gab so eine Nie-Wieder-Kampagne jetzt zuletzt von mehreren großen Konzernen. Also das fand ich ganz, ganz gut. Aber du hast recht, es könnte viel lauter sein. Und vor allem, ich meine, es ist ja im Moment so ein bisschen en vogue, man findet die Ampel blöd und deswegen kann man erstmal die AfD wählen. Ne? So, das ist ja was, was so breit offenbar mittlerweile in der Gesellschaft absolut salonfähig geworden ist, wenn wir in Hessen und in Bayern, die Bayern, gut, das ist immer Sonderfall, aber in Hessen auch die Ergebnisse gesehen haben, wie stark die AfD ist, welche Idioten da jetzt in Parlamenten sitzen. Also das ist schon, glaube ich, eine ganz besonders besorgniserregende Lage. Aber was machen wir jetzt? Da will ich jetzt mal und vor allem auch auf Europa. Ich habe hier im Europäischen Parlament eigentlich auch in den letzten Jahren schon, da waren wir wirklich, glaube ich, auch als FDP, haben wir uns viel Ärger auch eingehandelt, habe ich immer wieder die Hilfsgelder, die wir als EU gemeinsam auch mit Nicola Beer, die ja auch viel zum Thema Antisemitismus gemacht hat hier im Europäischen Parlament, haben wir immer wieder diese Hilfsgelder thematisiert. Da haben wir mal alle gesagt, oh, das ist ja und so weiter und so fort und alles schön und gut. Aber ich meine, wir haben da ja auch offen zugelassen, dass da von Geldern, die mit mit EU-Steuerzahlergeldern antisemitische Schulbücher bezahlt worden sind und so weiter. Also wir haben, glaube ich, da auch nicht genug dagegen gehalten und müssen da jetzt auch eine neue Konsequenz auch in der Europapolitik mal anfangen. Ich meine, es ist ehrlich gesagt die letzten Wochen erschütternd zu sehen, wie sich auch diese Kommission jetzt komplett zerstreitet über diese Frage. Ja,
unglaublich.
Also die Frau von der Leyen es überhaupt nicht hinbekommt, da eine, ihre Linie finde ich gar nicht so schlecht. Sie hat ja sich sehr deutlich Richtung Israel positioniert. Aber sie kriegt ja ihre Kommission nicht sortiert hinter sich. Sie die Mitgliedstaaten sind komplett in dieser Frage auch zerstritten. Also wie kriegen wir das hin? Da müssen wir doch mal in Europa eine klarere Haltung finden.
Ja, ich glaube erstmal, dass wir dieses Ganze, diese Menschen, die Ja-Aber sagen, denen man mal begegnen muss, dieses Ja-Aber, dass Gewalt, Vergewaltigung, diese Brutalitäten, da gibt es kein Ja-Aber. Das sind Verbrecher, das sind Terroristen, Punkt. Mich hat es auch überrascht, Frau von der Leyen ist eine glühende Unterstützerin Israels, das begrüße ich ausdrücklich. Und ich glaube, in diesem Kontext muss man sagen, es geht um den Terror der Hamas, es geht nicht um die Menschen, die im Gazastreifen leben. Keiner von uns will, dass die Kinder, die dort leben, zu Schaden kommen, ums Leben kommen. Das kann man in dem Kontext auch sagen, sondern um was es geht, und das ist ja auch das Ziel Israels, dass diese Terrorgruppe einfach ein für alle Male besiegt wird und ihr Gift. Und du sagtest es gerade, die Finanzen, es fließt sehr, sehr viel Geld in den Gazastreifen, mal grundsätzlich richtig, damit die Kinder lernen, Gesundheitsversorgung, alles okay. Aber hinzuschauen, was passiert eigentlich mit dem Geld? Ich meine, wir wissen...
Auch indirekt, ja.
Was, genau, wir wissen...
Wird vielleicht dadurch dann nicht mehr von der Hamas finanziert, sondern das steckt sie dann wieder in die nächsten Raketen, die nächsten Tunnel. Man ist ja beeindruckt, was da...
Ja, das wird ja noch dramatischer. Wir haben mit EU-Geldern wurden Wasserleitungen gelegt und die Hamas hat Filme veröffentlicht, zumindest nicht das erste Mal, dass sie das getan haben, wo die Leitungen, die Wasserleitungen aus dem Boden rausgerissen wurden und man Raketenwerfer daraus gebaut hat. Das heißt, da werden wir auch vorgeführt. Und natürlich muss geklärt sein, wenn ich Geld dorthin überweise, dass es auch bei den Menschen ankommt und nicht damit ein Teil der Terror finanziert wird. Und deswegen kann ich die Aufregung nicht verstehen, dass wir jetzt fordern. Wir müssen schauen, so wie man das beim Lieferkettengesetz zurecht macht, Stück für Stück nachvollziehen, muss man an der Stelle und da, wo es die Menschen positiv unterstützt, ist das völlig in Ordnung. Werden wir auch weitermachen. Es ist übrigens auch im Interesse Israels. Israel hat kein Interesse, dass der Gazastreifen kippt oder schon gekippt ist. Ja. Übrigens ist Israel freiwillig aus dem Gazastreifen raus und die Hamas hatte die Chance, aus dem Gazastreifen ein Singapur zu machen. Was haben sie daraus gemacht? Ein Darfur.
Ja.
2 Millionen Menschen, die nichts haben, keine Existenzgrundlage. Und das zeigt, dass wir das in der Form so nicht finanzieren dürfen, sondern die Gelder, die dorthin fließen, müssen, ich räume ein, zumindest zu 90% hinterfragt werden, weil wir werden einen gewissen Schwund nie verhindern können. Aber das ist jetzt unsere Aufgabe. Und da wünschte ich mir keinen Streit von Frau von der Leyen und dem Ratspräsident. Das ist, also dass wir uns politisch streiten, alle geschenkt. Ja, machen wir. Aber in so einer existenziellen Situation, wo die Welt anfängt zu kokeln, erwarte ich schon, dass Ratspräsident und Kommissionspräsidentin da an einem Strang ziehen.
Ja. Aber das ist ja auch ein generelles Problem, glaube ich, in der Europäischen Union, wenn wir sehen, dass wir eigentlich dann in den zentralen Fragen dann in der Außenpolitik, wenn es hart auf hart kommt, sind wir eigentlich nicht handlungsfähig in der Europäischen Union. Und genau da, wir haben es ja jetzt irgendwie beschrieben, die Russland jetzt im Nahen Osten möglicherweise eine Eskalation zwischen China und Taiwan, auch andere, die sich ja sortieren, also die BRICS-Staaten, die auch überlegen, oh, gibt es vielleicht eine Alternativwährung zum Dollar und so weiter und so fort. Also ich meine, da ist ja was in der Welt unterwegs und wir glauben immer noch, dass wir da als Europäer ganz viel mitzureden haben. Dabei sind wir, glaube ich, in Palästina zahlender Zaungast, haben eigentlich irgendwie viel bezahlt, aber nichts erreicht.
Ja.
Und ansonsten fehlt doch da die große Idee. Also ist das etwas, wo wir schauen müssen, vielleicht auch gerade als Freie Demokraten, dass wir sagen, da brauchen wir jetzt wirklich starkes Europa und nicht im Klein-Klein und in jeder bürokratischen Lieferkettengesetz.
Die Idee Europas war ja, dass Länder zusammenkommen, dass wir in Frieden und Freiheit leben.
Ja.
Und im Laufe der Zeit ist es eben, wie sehr vieles, völlig kaputt bürokratisiert worden. Nicht kaputt, aber doch sehr bürokratisiert worden. Ich glaube, was von hoher Relevanz ist, wir haben heute im Grunde genommen keine Außenpolitik, sondern keine geschlossene Außenpolitik. Jedes Land, jedes Mitglied der Europäischen Union hat logischerweise aus seiner Geografie heraus eine andere Wahrnehmung. Wenn ich in Italien lebe, vor allem im Süden Italiens, habe ich Libyen als Nachbarn.
Ja.
Lebe ich in Deutschland, habe ich Dänemark als Nachbarn. Ja. Also das so. Uns muss aber auch als Deutsche interessieren, was im Süden Italiens passiert. So wie uns auch interessieren muss, was passiert in Spanien, gegenüberliegen die nordafrikanischen Länder. Das fehlt komplett. Und wir haben 16 Bundesländer in der Bundesrepublik und das wäre so, wie wenn man sagt, also Bayern interessiert sich nur, was an der österreichischen Grenze passiert und Norddeutschland nur, was an der dänischen Grenze passiert. Das geht eben nicht. Ich glaube, dass wir da einen Gesamtblick brauchen, den wir ja auch die letzten Jahre vernachlässigt haben. Das Baltikum, auch die nordischen Staaten, Finnland, Norwegen haben ja darauf, also Norwegen ist jetzt kein Teil der Europäischen Union, aber diese Staaten haben uns ja immer wieder die Gefahr Russlands vor Augen geführt. Und das wurde hingenommen und da wurde ein Haken dran gemacht. Und ich glaube, dass wir das eine brauchen. Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Das sind natürlich keine einfachen Themen. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Sonst wird dieses Europa, so wie wir es gelebt haben und leben wollen, ad absurdum. Und wir werden einfach von anderen geschluckt. Und du sagtest gerade BRICS-Staaten, wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, dass die ehemaligen, in Anführungszeichen, dritte Weltländer, die heißen heute globaler Süden, ist aber nichts anderes, eben nicht mehr dritte Weltländer sind, sondern selbstbewusst geworden sind, stärker bewusst geworden sind. Übrigens auch einen sehr Anstieg der eigenen Bevölkerung haben, im Gegensatz zu Europa, was immer mehr abschmelzt. Ja, oder genau. Und da muss man eben auch mal den Blick hinwerfen. Dazu gehört es, auch mit Leuten an einem Tisch zu setzen, wo wir ein bisschen denken, muss das sein? Ja, das muss sein.
Ja.
Also dieser Wert, den wir in Deutschland sehr vor uns hertragen, dass wir nur die wirklich tollen Demokratien unterstützen, zumindest nach außen hin, das ist vorbei. Und wenn wir den afrikanischen Kontinent nehmen, die afrikanischen Staaten, gerade in der Sahelzone, werden auf der Seite derer sein, die denen helfen, ihre Probleme zu lösen. Ökologisch, dass die Menschen überleben, Thema Ressource, denn die Auseinandersetzungen in der Sahelzone haben was mit der Klimaveränderung zu tun, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und ich glaube, dass wir uns mal lösen sollten davon, dass die Welt immer noch so ist wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, sondern dass Alternativen heranwachsen und junge Menschen.
Ja.
Und wenn Europa, wie gesagt, überleben will, brauchen wir mal einen anderen Blick. Und ich hoffe, dass sich dieser Blick öffnet und wir dann auch das ein oder andere klein-klein mal sein lassen.
Da brauchen wir auch einen anderen Klartext. Deswegen kommst du oder kandidierst du jetzt für das Europäische Parlament. Was sind da deine Schwerpunkte? Was würdest du gerne hier ganz konkret verändern in der Außenpolitik, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Also das wird jetzt keine Überraschung, der uns zuhört. Ich fange mal andersrum an. Erstmal bist du und deine Kollegen und deine Kollegin hier, die schon Fachexpertise in ihrem Bereich haben. Und ich wünschte mir, dass das auch so weiterläuft. Ich persönlich komme natürlich aus dem Außen- und Sicherheitsbereich. Ja. Und das ist mit einem Grund, warum ich mich freue auf diese Kandidatur, weil ich eben der Meinung bin, dass wenn wir überleben wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir das eben nur gemeinsam schaffen können. Und das bedeutet, dass wir uns gemeinsam absichern, dass wir gemeinsam unsere Grenzen schützen. Und zwar nicht die Grenzen schützen gegenüber sortierter Einwanderung. Die brauchen wir übrigens in ganz Europa. Sondern gegenüber diejenigen, die eben uns heute den Spiegel vor Augen führen und eben nicht unsere Demokratie akzeptieren, aber die freiheitlichen Gesetze nutzen, um ihre antidemokratischen Ideen auf den Markt zu werfen. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Und da brauchen wir eine deutlich robuste Reform. Und auch das können wir nur zusammen. Wir können nicht zugucken.
Das ist auch vor allem ein europäisches Thema. Ich meine, wir diskutieren hier ganz massiv. Ich komme gerade noch aus Verhandlungen. Ja, in unserem Ausschuss liegt das ja unter anderem. Jan-Christoph Oetchen macht das ja für uns, wo wir jetzt ganz hart verhandeln an diesen ganzen, das sind ja x Gesetze, um dieses gemeinsame europäische Asylsystem endlich hinzubekommen. Ja. Aber wir brauchen, glaube ich, wie du sagtest, diese Ordnung da drin, um die Freiheit, die offene Gesellschaft zu verteidigen. Also wenn wir es einfach alle machen, was sie wollen in Europa und jeder schützt sich nicht auf den einen, wir wissen nicht über Grenzen, Außengrenzen, wer kommt eigentlich zu uns, dann werden wir möglicherweise eben auch diese Freiheit, diese offene Gesellschaft, diese Weltoffenheit auch verlieren.
Und ich glaube, Moritz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man also sieht, dass über Polen ganz gezielt über Schleuser Leute hier reinkommen, und ich bedauere das sehr und ich hoffe sehr, dass mit der neuen Regierung in Polen sich das verändert, dann werden wir geradezu gezwungen, innerhalb des Hauses die Grenzen zuzumachen. Und damit wäre die ganze Idee Schengen, sich frei zu bewegen, das, was ja Europa so kostbar macht, würde ad absurdum geführt. Und Ziel muss sein, wir schützen unser Europa und müssen aber auch die Staaten, die diese Außengrenzen schützen, eben auch besonders unterstützen. Frontex als Beispiel muss entsprechend natürlich gestärkt werden. Wenn es da Probleme gibt, dann müssen die gelöst werden. Aber das Fatalste wäre, wenn man das Haus Europa nicht von außen schützt, sondern anfängt, ich mache das mal ganz klar, ein Haus wird geschützt, indem die Fenster geschlossen sind und die Türen dicht. Ja. Und dann kann man im Haus auch die Türen offen lassen. Wenn wir aber die Türen offen lassen, wundert mich nicht, dass jeder seine Tür zumacht und in seinem Zimmer bleibt, weil er das Gefühl hat, der Feind ist schon im Haus. Und das muss man einfach den Menschen erklären. Ja. Und ich, vielleicht bin ich zu naiv, wenn ich bald hierher kommen darf, aber das wird unsere Idee des freien Europas, und ich sage das auch ganz gezielt, wenn ich unterwegs bin, gerade den Menschen gegenüber, die stolz sind, dass ihre Kinder ausgebildet werden oder Studierende in Kopenhagen, in Mailand, immer sagen, toll, und mein Kind war in dem Studium, in dem Fach, wir kennen das. Das ist dann Geschichte. Ja. Das ist dann einfach Geschichte. Dann darf man wieder in Deutschland studieren, Italiener bleiben bei sich in ihrem Land. Und ich glaube, dass wir das besser erklären müssen und dass diese Selbstverständlichkeit, nichts ist einfacher, als alles kaputt zu machen. Das Aufbauen ist dramatisch schwieriger. Und das Thema Sicherheit bedeutet eben auch, wie gehen wir zukünftig mit einer Armee um? Ja, es gibt nationale Armeen, die wird es auch lange geben. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber parallel sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass wir europäisch handeln müssen und parallel etwas aufbauen, wo die Länder einsteigen, die sagen, ja, ich gebe mal meine Fähigkeit in eine Art europäische Armee. Das wäre unglaublich interessant und spannend. Und wenn ich heute sehe, vor der libanesischen Küste liegt der größte Flugzeugträger der Welt mit 5000 Matrosen, Matrosinnen an Bord, mit Technikern unter amerikanischer Flagge. Was wäre es für ein Zeichen? Es gäbe einen europäischen Flugzeugträger, der übrigens ja nicht alleine ist, sondern mit einem entsprechenden Flottenverband, um zu sagen, da sind die Amerikaner als Drohung, lasst Iran, Libanon, denkt nicht mal drüber nach, Israel von Norden her anzugreifen. Was wäre es für ein Signal, dass dort ein entsprechender Flugzeugträger oder wie auch immer eine Flotte läge mit der europäischen Flagge? Und sagen, auch das ist, ich meine, Zypern liegt unmittelbar vor dem Libanon. Das wäre ein Signal, was auch sicherheitspolitisch ein Zeichen setzen würde. Und ich weiß, es passiert nicht heute auf morgen, aber wenn wir angesichts der jetzigen Situation nicht aufwachen, ich weiß nicht, wann dann. Ja.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig, um diese Dinge hinzubekommen, weil wir dann doch immer wieder diese nationalen Egoismen und so weiter überwinden müssen, müssen wir, glaube ich, auch viel europäischer diese ganzen Fragen diskutieren. Du weißt, ich habe mal vorgeschlagen, Anne Will hört auf, wir könnten ja Europa Will mal draus machen, eine Talkshow, du wärst wahrscheinlich Stammgast, aber vielleicht bist du jetzt auch in den anderen, du bist ja eh Stammgast in den Talkshows und kannst da vielleicht auch nochmal einen anderen Schwung in die Themen ja mit reinbringen, weil ich glaube, wir müssen es viel mehr diskutieren, auch auf diese europäischen Themen. Ich habe immer oft das Gefühl, wir Deutsche, wir drehen uns da auch besonders sehr um unseren eigenen Kosmos. Ja, wir schaffen es ja sogar irgendwie über das Verbrennerverbot, was ein rein europäisches Thema war, schaffen wir es dann irgendwie bei hart, aber für mit 5 Bundespolitikern zu diskutieren.
Ja, was mir übrigens schleierhaft ist, denn die Themen, gerade die aus Europa kommen und die die Nationen bewegen, bisschen runter in die Kommunen, wäre es so spannend, auch mal Vertreterinnen und Vertreter zu haben, um das auch unseren Leuten zu erklären. Ich weiß nicht, will da keinem zu nahe treten, aber ich glaube, Europa ist komplex, gar keine Frage. Ja. Gesetzgebung ist sehr komplex. Das Europäische Parlament hatte kein Initiativrecht, kann also nicht aus sich heraus wie der Bundestag Gesetze machen. Alles schwierig, aber man muss es erklären und ich erinnere mich,
dass Hein Blödes versteht.
Das ist immer meine Sache, wenn Hein Blödes versteht, versteht es jeder und ich erinnere mich vielleicht noch abschließend, wie ich 2017 in den Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages kam, gab es in NRW der Landesvertretung ein Frühlingssommerfest. Ja. Da waren die ganzen Damen, die die großen Talkshows machen und die habe ich mal angesprochen, warum sie nie was über die Bundeswehr machen oder über Sicherheit. Und dann haben hier alle unisono gesagt, ja, das ist zu komplex. Ja. Man könne diskutieren über Wehrpflicht, ja oder nein. Das würden die Bundesbürger nachvollziehen. Alles andere sei zu komplex. Ja. Heute finden diese Diskussionen angesichts dieses grauenvollen russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Und die Bürger beteiligen sich auch daran. Ja. Das heißt, wir müssen die Menschen nicht für blöd halten.
Genau, wir müssen ihnen was zutrauen.
Sondern man muss ihnen zutrauen. Und die Aufgabe der Fernsehanstalten ist es, entsprechend mit den Gästen auch komplexe Dinge zu erklären.
Ich frage alle meine Gäste in meinem Podcast am Ende in einem kurzen Satz, wenn sie sagen würden, in 10, 20, 30 Jahren, wo steht die Europäische Union? Was wäre deine Vision von Europa?
Ah, das ist schwierig. Ich weiß, also in 20, 30 Jahren, dass es erstmal barrierefrei ist, weil ich dann 95 bin, immer noch reisen will. Das war jetzt meine persönliche Einwurf. Dass wir diesen Kontinent, der so unglaublich schön ist, du weißt, Moritz, ich fahre Motorrad. Und ich bin viele Länder abgefahren in Europa und das ist was ganz Besonderes, Europa zu durchqueren, nie einen Ausweis zu zeigen, bestenfalls auch keine Währung zu wechseln. Da haben wir noch einige Länder, die könnten sich da andocken. Mein Traum ist es, dass meine Enkelkinder, fast schon in 30 Jahren meine Urenkelkinder, diese Freiheit erleben, wie wir sie erleben. Europa ist ein toller Kontinent, die Vielfalt der Sprachen, ja auch der unterschiedlichen Art zu leben, Mentalitäten, das hat ja auch was. Ja. Warum sind wir gerne in Italien? Ja, da. Warum sind wir gerne in Nordeuropa? Was auch immer. Dass das erhalten bleibt. Und wenn wir heute nicht wach werden, dann wird diese Vielfalt keine Rolle mehr spielen. Dann haben wir hier ganz andere Probleme.
Und dafür müssen wir über Europa und europäische Politik reden. Das machen wir in meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Und deswegen
super.
War es super, dass du dabei warst.
Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.